Kultura koktajlowa.
Koktajlna
kultura.
Koktajlna kultura.
Koktajl kultur.
Wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Volley und Artisan Barcamp.
Willkommen zurück zu unserem Podcast Cocktail Kultur. Wir haben heute ein Urgestein aus Basel zu Gast, Markus Engeler. Wiederholt versuchten wir uns zu treffen, teils ermöglichte es sein doch wirklich überaus voller Terminplan nicht und zuletzt dann eine schwere Erkältung, die allerdings nichts mit Corona zu tun hatte. Man hört noch ein bisschen, dass er verschnupft ist. Ich bin sehr dankbar, dass er gerade rechtzeitig für unser doch sehr langes Gespräch fit geworden ist. Vielleicht hört ihr es, doch diesem sehr inhaltsreichen Interview tut es keinen Abbruch. Doch hören wir selbst, was Markus auch hier auf Band für steile Thesen und interessante Aussagen trifft. Heute treffen wir Markus Engeler in der Bar zum Kuss, seiner Kaffeekultur-Bar. Hallo Markus.
Hallo Robert.
Wir haben lange daran gearbeitet, um uns zu treffen, denn Markus ist tatsächlich ein sehr viel beschäftigter Mensch. Er ist nicht nur Barbesitzer von der Kaffeekultur-Bar zum Kuss in der Nähe des Bahnhofs von Basel, sondern auch Präsident des Vereins Basel Bartender. Ehe ich dich aber jetzt hier so viel einführe, übergebe ich dir kurz das Wort. Die Bar werden wir gleich beleuchten. Kannst du uns so in drei Stationen aber kurz sagen, wo du eigentlich herkommst und wie du auf einem doch sehr ungewöhnlichen Weg zum Barbesitzer wurdest?
Ja, soll ich die kurze Variante wählen oder die lange?
Wir machen erstmal die kurze und dann je nachdem, wie viele Leute zuhören, machen wir noch einen zweiten Podcast hinterher.
Also ich versuche mich tatsächlich kurz zu halten. Als ich 14 Jahre alt war, wollte ich Bartender werden. Der Berufswunsch dauerte 2 Jahre. Ich habe ein ganz schlechtes Cocktailbuch gehabt, aber ganz viele Cocktails zubereitet damals. Spitzenreiter war der Sidecar, den habe ich oft getrunken, wiederholt, die Cointreau-Flaschen gesammelt. Es waren haufenweise Flaschen.
Mit 14?
Mit 14, ja. Von 14 bis 16 ungefähr. Das war so 1980, 82, ja, in dieser Zeit. Da gab es noch keine American Bar von Charles Schumann, die habe ich erst später entdeckt. Aber dazwischen habe ich dann einem anderen Berufswunsch gefrönt. Ich habe zuerst Cocktails getrunken, bevor ich Sex gehabt habe. Und dadurch hat sich ein bisschen der Berufswunsch auch geändert. Als Kind noch Tierarzt werden wollen, dann mit 14 Barkeeper, dann mit 16 Sexualtherapeut. Diesen Berufswunsch habe ich versucht zu verfolgen. Ich habe dann das Studium der Sozialpsychologie und Pädagogik gewählt. Und da ich Werkstudent war, habe ich die ganze Zeit auch ein bisschen gearbeitet. Nicht nur ein bisschen, und da kamen die ersten Stationen ab 94 dazu in Bars, zuerst in der Nähe von Bern und dann auch in Basel. Nach 9 Jahren Studium, ich war ein fleißiger Student, aber nur phasenweise, da ich gearbeitet habe zwischendurch und auch Familie gehabt habe, immer noch habe, mit einer Tochter, die erwachsen ist natürlich, dann hat ein Freund von mir in Basel eine schöne Bar aufgemacht, die mehr ein Club war. Tanzlokal, Diskothek, Konzerte, 300 bis 400 Veranstaltungen im Jahr. Dort konnte ich an der Bar anfangen, im 94. Und dann ein Jahr später wurde mir die Leitung der Bar überreicht oder angeboten. Ich habe dann das Studium an den Nagel gehängt, kurz vorm Abschluss.
War es auch der Zeitpunkt, wo in dieser Bar die Cointreau-Absätze so stark nach oben schossen?
Ja, Cointreau war da schon längere Zeitgeschichte, ja. Aber Cointreau ist einfach eine schöne Anekdote. Ich habe die Flaschen ja dann irgendwann, bevor ich in die Adoleszenz kam, entsorgt. Schweren Herzens. Aber es war ein wichtiger Ablöseschritt. Ich habe dann das Studium an den Nagel gehängt, bin zurück nach Basel, habe die Funktion dann inne gehabt, diese Bar, diesen Club zu leiten. Das war eine sehr, sehr spannende, intensive Zeit. Ich habe das 7,5 Jahre gemacht dann und habe dann aus dieser Bar eine Cocktailbar gemacht. Das Zielpublikum waren da Jugendliche. Viele der Jugendlichen damals haben ihre ersten Cocktails, und die haben das getaugt, in der Kuppel getrunken. Das war das Lokal, was ich geleitet habe.
Kuppel.
Hat ein kuppelförmiges Dach. Wirklich cooler Ort, sehr cooler Ort. Da habe ich viele Jahre gewirkt, bis ich dann weitergezogen bin. Und ich kürze jetzt ein bisschen ab. Einer meiner Berufswünsche war natürlich, mein eigenes Ding zu machen. damit ich meine Gäste selber wählen kann, damit ich mein Konzept selber wählen kann, damit ich meine Ideologie für die Bar richtig ausleben konnte. Und 2009 gab es dann tatsächlich einen Wettbewerb von der Stadt, an dem ich teilgenommen habe, nachdem ich mich bereits über drei Jahre darauf vorbereitet habe, mit einem Konzept, mit einem Businessplan, den ich ausgearbeitet hatte, um diesen Wettbewerb gewinnen zu können. Und das habe ich dann auch getan. Und dieser Betrieb wurde dann 1,5 Jahre später eröffnet, im Juni 2011. Und seither habe ich meine eigene Bar.
Café Kulturbar.
Ganz genau, weil die Bar oder die Café Kulturbar befindet sich am Rande einer kleinen Parkanlage direkt vor dem Bahnhof SBB in Basel. Und einer der Gründe, weswegen dieser Wettbewerb überhaupt ausgeschrieben worden war, war, dass die Anlage früher ein Drogenpark war. Seit den 80er Jahren bis in die 2000er Jahre war der Park besiedelt von Menschen, die Alkoholprobleme hatten und der Heroinsucht nachgingen. Es gibt noch Leute, die kennen den Park immer noch als Drogeparkle. So sprechen die älteren Basler von dieser Parkanlage, die mittlerweile gar nichts mehr mit Drogen am Hut hat, außer dass man bei mir einen schönen Cocktail trinken kann.
Davor war es aber auch noch ein Friedhof und eigentlich das Häuslein, in dem die Bar ist, war ja früher auch mal eine Kapelle.
Tatsächlich war das Haus ein Gebeinehaus.
Gebeinehaus.
Ja, das war ein großer städtischer Friedhof und 1872 wurde der Friedhof aufgehoben. Man hat die Gräber rausgenommen und in den neuen Friedhof gebracht. Und dann 30 Jahre später hat man ein Schulhaus gebaut an der Nordseite der Parkanlage und als man dort das Fundament gegraben hat, sind wieder Menschenknochen zum Vorschein gekommen. Und das Gebäude, in welchem Zum Kuss drin beheimatet ist, das hat immer noch gestanden als einziges Gebäude aus den Zeiten der Friedhofsanlage. Und dann hat man sich des Gebäudes angenommen und das Gebäude umgebaut in ein Gebeinehaus. Da hat man die Frontfassade des Gebäudes umgebaut, deswegen haben wir einen kapellenartigen Eingang und innen drinnen Säulen und Jugendstil gebaut und natürlich das wunderschöne Tonnengewölbe, was beim ersten Umbau 1902 umgesetzt wurde. Davon profitieren wir heute sehr. Das war dann 15 Jahre lang Gebeinehaus. Hier in Basel sprechen wir liebevoll vom Tote Hüsli, das kleine Totenhaus. Und heute ist es Zum Kuss.
Ist auch interessant zu sehen, wie sich so eine Stadt weiterentwickelt. Selten kann man das ja an Häusern so klar ablesen oder auch an Parks. Ne? Erst Friedhof, dann so ein bisschen Abstellfläche der Stadt, also sozialer Art, vielleicht jetzt nicht so charmant ausgedrückt. Für viele sicherlich auch eine Endstation und jetzt voller Hoffnung und voller Zukunft. Und schon von weit her leuchten einem die cremefarbigen Sonnenschirme entgegen. Es ist ein sehr lichter, sehr heller, sehr freundlicher Ort, der immer innen und außen von Leben nur so schwirrt. Also eigentlich das Gegenteil von einem Drogenpark und das Gegenteil geworden von dem Foto, was du immer noch in deinem Laden hängen hast, wie es aussah, als du den Wettbewerb gewannst.
Ja, das kann man wohl sagen, ja. Soll voll Leben sein, ja. 7 Tage die Woche geöffnet, 16 Stunden täglich, fast alle Tage der Woche, fast alle Tage des Jahres. Aber weil es eben ein Drogenpark mal war, war die Absicht der Stadt, mit einem Café im Park die Situation zu ändern. Man hatte die Absicht, also die Parkanlage wurde vollständig umgebaut, umgestaltet und das Gebäude wurde umgebaut mit einer großen Fensteröffnung, damit die Transparenz in den Park gegeben ist und auch vom Park ins Gebäudeinnere die Transparenz auch aufgenommen werden kann. Deswegen haben wir natürlich tagsüber schon geöffnet als Café nach italienischem Vorbild, sehr gute Kaffee-Variationen tagsüber oder am Mittag besser gesagt. Mittag natürlich auch ein sehr gutes Restaurantangebot, Küche, Schweizer Küche mit mediterranen Einflüssen. Und dann um 17 Uhr machen wir täglich den Wechsel vom Kaffeebetrieb in den Barbetrieb. Da um 17 Uhr passieren dann ein paar Dinge. Das Deckenlicht wechselt sich in verschiedene Rottöne, warme Töne natürlich. Die Barhocker werden montiert, die dann den Tresen bespielen. Das Licht, Der Spirituosen wird dann angedreht, immer um 17 Uhr. Und Punkt 17 Uhr kommt der immer gleiche Song von Louis Armstrong, um die Bar einzuläuten.
Oder die letzte Runde Cappuccini einzuläuten.
Ja, die letzte Runde Cappuccini, die machen wir ein paar Minuten vorher. Es gibt dann manchmal ein bisschen Diskussion. Ja, die kommen zwei Frauen, eine kurz vor 17 Uhr bestellt einen Cappuccino, eine kurz nach 17 Uhr bestellt einen Cappuccino, den gibt es dann nicht mehr. Warme Milch bis 17 Uhr, danach gibt es wohl noch Kaffee, aber ohne warme Milch.
Kaffee Freddo.
Beispielsweise, genau. Und der ist lecker.
Ja, tatsächlich. Also ein sehr genau ausgehämmertes Konzept. An vielen Teilen deines Lebens und deiner Überlegungen zu deinem eigenen Geschäft sieht man, wie viel Gedanken du dir machst und wie genau du es nimmst. Eben sprachst du zum Beispiel kurz von dem Montieren der Barhocker. Du hast dir ein sehr interessantes System überlegt, wie man die maximal platzsparend verstauen kann und sie noch eine Funktion übernehmen. Du hast sie vor deinem Schlosser bauen lassen und sogar den Namen deiner Bar in Intarsien einlegen lassen, dass das nicht einfach nur ein langweiliger Barhocker ist, sondern auch ein Dekorationselement. Wahnsinn!
Ja, genau. Man kann das positiv sehen und oder negativ. Hier in der Schweiz könnte man auch sagen, Düpfelschisser. Also jemand, der es sehr genau nimmt, der jeden einzelnen Punkt wirklich genau an perfekten Ort haben will. Ich muss gestehen, ich bin ein detailbehafteter Mensch. Ich lebe auch zu größten Teilen meine Ideologie bezüglich Bar und alles, was dazugehört, dem will ich nachgehen. Und das große Glück ist, dass ich Besitzer meiner eigenen Bar ist und ich stelle da sehr vieles hinten an.
Ja, du überlegst dir sehr genau, wo willst du hin, was willst du aussagen, was funktioniert und was nicht und gehst dem so weit nach, wie es irgendwie geht, ne?
Und da wir wenig Platz haben, also der Gästeraum ist 50 Quadratmeter groß, Außenbereich ist 150 Quadratmeter groß, durch den wenigen Platz im Gebäudeinnern muss ich natürlich schauen, wie kann ich den Platz optimal nutzen, möglichst multifunktional.
Und in der dritten Dimension, dein Rückbuffet ist die Inkarnation von Hochstapelei. Du hast, glaube ich, 6 oder 7 Lagen, also Regal, Bretter übereinander, 5 Meter hohes Rückbuffet, was eine eigens fahrbare Leiter braucht, einen Steiger sozusagen, einen fahrbaren Wagen fast.
Ganz genau. Also um das zu präzisieren, 4 Meter lang, 6 Bretter, doppelt belegt, kommt das zusammen. Mhm. Ja. Und beleuchtet nach 17 Uhr, natürlich.
Und so ein großes Rückbuffet gibt ja die Möglichkeit, wahnsinnig viel zu zeigen. Du hast aber einen ganz klaren Fokus.
Ach, Rum. Wie bitte?
Rum.
Ja, ich habe, als ich die Bar eröffnet habe, vor 9,5 Jahren, habe ich gestartet mit 45 Positionen Rum, 15 Positionen Gin und der Rest alles Mögliche. Ich hatte damals nur 3 Bretter und nicht ganz so tief. Also ich habe da vorsichtig gestartet, aber klar mit einem Augenmerk auch von Rum. Und dann über die Jahre habe ich mich von der Gin-Mode ein bisschen anstacheln lassen. Habe da beim Wettbewerb quasi mitgemacht. Und bis ich dann irgendwie im Herbst 2018, glaube ich, war ich beim Rum und beim Gin bei etwa 200 Positionen angelangt. Und ich wurde dann ein bisschen Gin-müde. Nicht, weil ich Gin nicht mag, aber weil das einfach jeder macht. Und dann habe ich mich entschieden, weil ich auch im Herbst 2018 endlich wieder mal auf die französischen Antillen gehen konnte, um da ein bisschen zu arbeiten, zu recherchieren und die ganzen Rum-Destillerien endlich wieder besuchen zu dürfen. Und habe ich mich entschieden, ich brauche Platz, weil ich bin mit 3 vollen Koffern zurückgekommen am Euro-Airport, waren die Zöllner wirklich reihenweise überfordert, wie können wir das jetzt verzollen, ich musste denen erklären, wie das geht. Unschöne Situation, aber ja. Ich habe dann Platz gebraucht für die vielen schönen neuen Produkte, ja, und habe dann die Gin-Position von 200 auf 100 reduziert. Und mittlerweile geht die Rumvielfalt schrittweise weiter nach oben. Leider ist der Platz begrenzt. Ich habe diese 6 Bretter, die gehen schon schweinehoch. Die Leiter musste speziell angefertigt werden. Reto, mein Schlosser, hat da eine wunderbare Arbeit gemacht. Ja, ich kann da leider nicht mehr ausbauen. Vielleicht ist es auch ein Glück.
Also die Rumauswahl kann nicht noch weiter hochgehen?
Ja, kann schon. Dann muss einfach jedes neue Produkt bedingt, dass ich ein anderes Produkt rausnehme.
Ja. Da gibt es ja auch so ein bisschen karibische Kultur, der man bei dir frönen kann. Quasi in meinen Augen zumindest gefühlt der Hausdrink der Bar zum Kuss.
Welchen Hausdrink meinst du jetzt?
den ich immer
trinke, wenn
ich gehe. Ich dachte, oh, jetzt hast du mich hier ins Fettnäpfchen gelotst, dachte ich. Jedes Mal, wenn ich komme, steht der auf dem Tisch, das ist ein großartiges Getränk. Ist doch dein Hausdrink.
Ja, ich habe verschiedene Hausdrinks. Aber okay. T-Ponche kennt man hier in Basel mittlerweile, zum Glück, gibt es auch in fast jeder Bar. Leider in den wenigsten Bars tatsächlich authentisch serviert, will heißen, die Flasche geht zum Gast. Der Gast dosiert seinen T-Ponche selbst, wie das natürlich in Martinique oder Guadeloupe auch der Fall ist.
Man könnte, um es kurz zusammenzufassen, so wie ich das verstanden habe, du stellst die Flasche auf den Tisch, du stellst die Limette und einen Zuckersirup zur Verfügung und natürlich den Swizzle-Stick, den Tobinata-Stick, tatsächlich auch ein echter, kein gebauter, gedrechselter. Und der Gast kann dann selber quasi die Mischung Süße, Säure, Rum mit einem 59-prozentigen Marie-Galante einstellen. Er kann so viel rumnehmen, wie er will, aber er kriegt nur diese zwei Limettenhälften und er muss dann quasi Limetten nachkaufen. Laut Schweizer Recht darf das so nicht beworben werden und ich darf es wahrscheinlich nicht mal sagen, aber eigentlich ist der Rum ja umsonst, aber die Limette kostet 12 Franken. So, ist doch so unfassbar.
Ja. Auch das ist authentisch, wenn du in Martinique in ein Restaurant gehst, muss nicht mal eine Bar sein, du bestellst einen T-Ponche, also den kleinen Ponche. Eigentlich heißt es ja le petit ponche, umgangssprachlich T-Ponche. Kriegst du die Flasche auf den Tisch, meist hat es eine schreckliche Zuckerdose auf dem Tisch. Wenn du die anfasst, ist es schon zu spät, weil die ist total klebrig. 1000 Hände waren da dran, bestimmt alle nicht gewaschen, keine Ahnung. Und du kriegst zwei Stücke Limette. Über die Menge der Limette steuerst du natürlich ein bisschen auch die Menge des benötigten Rums. Weil der Rum ist so hochprozentig mit 59 Volumenprozenten, da füllst du nicht einfach das Glas. Der Rum ist sehr lecker, um ihn zu verkosten, aber um eine ganze Portion von diesem hochprozentigen Rum, dem weißen Agricole, zu trinken, das macht wenig Spaß. Spaß macht es, wenn es mit dem Zucker angereichert ist und eben der Säure von der Limette. Also über die Menge der Limette kannst du die Menge des Rums steuern. Und wenn du noch einen zweiten willst, dann brauchst du Limette. Also du kannst nur den Zuckergehalt korrigieren und den Rumgehalt. Und das macht total Sinn, weil so kannst du den für dich perfekten Geschmack generieren, den du aktuell möchtest. Weil jetzt haben wir, ich glaube, 13 Uhr, zu diesem Zeitpunkt bereitest du dir den T-Ponche anders zu als morgens um 8.
Beide Zeitpunkte sind ungewöhnlich, aber sicherlich würde man sie ja unterschiedlich handhaben dann im Glas.
Also es ist interessant, wenn man den T-Ponche tatsächlich zu verschiedenen Tageszeiten zu sich nimmt, lernt man sich sehr gut kennen.
Das denke ich.
Nein, es ist wirklich was Spannendes. Wenn du mit Freunden T-Ponche trinkst, jeder bereitet ihn ein bisschen anders zu, jeder schmeckt anders und das wirklich Geile daran ist ja, dass du dann auskorrigieren musst. Du nimmst ja erst die Limette, also den Saft der Limette, tust den ins T-Ponche-Glas, dann machst du etwa dieselbe Menge Zuckersirup. Bei mir gibt es das Ganze mit Zuckersirup, nicht mit einer verklebten Zuckerdose natürlich, so ein bisschen gepflegter. Dann machst du dieselbe Menge Zucker drin, damit es ausgewogen ist vom Geschmack, gleich viel Süße wie Säure. Und dann machst du ein bisschen vom Rum rein. Dann rührst du mit dem Lele aus Holz. Das ist ganz authentisch Martinique. Und dann musst du natürlich mal verkosten. Wie schmeckt das jetzt? Und garantiert musst du dann auskorrigieren. Brauchst du vielleicht ein bisschen Mühe mehr Zucker? Dann rührst du wieder mit dem Lele, verkostest. Dann musst du bestimmt nochmal auskorrigieren. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Rum. Ganz bestimmt brauchst du ein bisschen mehr Rum. Wieder verrühren, verkosten, auskorrigieren, verkosten, auskorrigieren, verkosten, auskorrigieren. So lange, bis du das Gefühl hast, jetzt ist perfekt.
Da hat man schon eine super Beschreibung vom T-Ponche, wie was drin ist, wie er hergestellt wird. Damit haben wir quasi jetzt schon so ein Cocktail-Highlight hier in diesem Interview gesetzt. Damit hat man so ein bisschen einen Überblick bekommen, wie vielseitig tatsächlich dein Café und Bar ist, dass da auch sehr viele Gedanken in die Details gehen, sowohl in den großen Ausbau als auch in die kleinen Ecken bis in die Karte rein, die sehr umfangreich ist, vieles Regionales beinhaltet.
Das war unser erster von zwei Teilen des Podcasts mit Markus Engeler, Markus mit Doppel-S, aus Basel direkt neben dem Hauptbahnhof. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt noch Lust auf einen zweiten Teil, in dem es dann weniger direkt um seine bisherige Karriere und seine wirklich einzigartige Bar geht, sondern wir noch ein bisschen mehr den Ausblick auf Basel selber, den Bartenderverein und die doch stetig wachsende Barszene hier werfen. Doch, hört selbst in der nächsten Episode mit Markus.